Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein, ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
Eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel ist die Geschichte von Mose. Mose, das ist der Typ so durchs Meer latschen. Und Mose ist der Typ, der dem brennenden Dornbusch begegnet ist. Und ich weiß nicht, wenn du die Geschichte schon mal gelesen hast, Mose ist der Typ, der zu einem brennenden Dornbusch kommt, was ja schon nicht so ganz normal ist. Und dann fängt dieser Dornbusch an zu reden und das Erste, was er sagt, hey, latschen aus. Zieh die Schuhe aus. Als ob dieser Dornbusch keine anderen Probleme hätte. Habt ihr euch jemals gefragt, warum eigentlich? Warum sollte Mose die Schuhe ausziehen vor einem brennenden Dornbusch? Überall ist Schafkürtel um ihn rum. Ich glaube, es gibt Stellen in der Bibel, die lesen wir. Die lesen wir einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal. Wir reden darüber, wir gehen damit um und wir haben eigentlich keinen blassen Schimmer, was da steht. Und für all die, die jetzt schon öfter im ICF waren und vielleicht ganz regelmäßig kommen, wir sind ja dieses Jahr schon mit der Rabbi-Serie eingestiegen in das Jahr. Und wir haben uns mit vielen Dingen beschäftigt, die relevant sind für die Bibel, aber uns nicht mehr so geläufig. Und so ein ganz klein bisschen möchte ich heute anknüpfen daran. Wir begeben uns ins Jahr 30 nach Christus. Eine lustige Zeitrechnung, weil Jesus hat da noch gelebt, aber man rechnet halt so. 30 nach Christus, wir sind mitten in Jerusalem. Habt das Bild? Jerusalem, 30 nach Christus. Party people, come on, let's dance, rock and roll. Okay, ihr nicht, ich sehe schon. Hey, ihr wärt völlig fehl am Platz. In Jerusalem war das Fest der Feste. Da war Party ohne Ende. Die ganze Stadt war am Feiern, war am Tanzen, war Rock'n'Roll, Baby. Das war wie Karneval hoch 10. Jerusalem stand Kopf. Denn das Fest aller Feste, man hat schlicht einfach nur das Fest gesagt, das Laubhüttenfest war im Gang. Das Laubhüttenfest ist ein ganz besonderes Fest. Ja, da wurde gefeiert wie die Sau. Die Juden, die konnten feiern, auch ohne Alkohol. Und wenn dann auch noch Alkohol dazu kam, hey, da gab es kein Halten mehr. Und dieses Fest, das hatte einen Höhepunkt. 7 Tage lang wurde gefeiert. Und am 7. Tag ging der Priester an den Teich Siloa. Das ist ein Teich mitten in Jerusalem. Und er ging an diesen Teich und er nahm einen goldenen Krug und er schöpfte Wasser aus diesem Teich. Und dann begann etwas, was die Katholiken besser kennen als wir Evangelen, ein Prozessionslauf. Schwieriges Wort, meint eigentlich, der Priester läuft mit diesem Krug vorne draus und alle anderen hinter ihm her. Und die sind so Polonaise-like, sind die durch die Stadt marschiert, immer den Krug schön in die Höhe und immer wieder schrie dieser Priester etwas. Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ja, nicht schlecht für den Anfang, aber ihr seid so Unwissende. Das ist ja echt schlimm. Hey, Wenn der Priester das ausgerufen hat, diesen Satz, dann brach ein Freudengeheul aus. Dann wurde applaudiert, dann haben die geschrien, dann haben die Party gemacht. Und ich glaube, ihr könnt das auch. Wir probieren das mal aus. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ja, so ein bisschen. Das hoch 10 müsst ihr euch vorstellen und es ging dermaßen der Punk ab. Die Rabbis haben damals gesagt, hey, wer das Laubhüttenfest nicht kennt, der weiß gar nicht, was Freude ist. So zentral war dieses Fest und so ein krasser Ausdruck einer inneren Haltung war dieses Fest. Er lief natürlich weiter mit diesem Krug und er kam zum Tempel. Und als er in den Tempel reinging, da war vorne schon etwas aufgebaut, so eine Art Tischchen mit zwei Krügen drauf. Und er nahm das Wasser aus dem Teich Siloa und er schüttete das in den ersten Krug. Am Boden war ein Loch und das Wasser, das tropfte jetzt so langsam, Tropf, 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 Tropf auf den Boden. Daneben war ein zweiter Krug, den füllte er mit Wein. Und auch dieser Krug hat ein Loch im Boden, Tropf, 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 Tropf. Spektakulär, oder? Wow. Und dafür stand dein Vollkopf. Es hat zwei ganz besondere Dinge mit diesen Krügen und dem Tropfen auf sich. Das erste, Israel, ein Wüstenstaat. In einem Wüstenstaat ist es ein bisschen anders als bei uns. Da verschenkt man kein Wasser, auch nicht einen Krug. Wenn du, um Wasser zu haben, nicht einfach nur einen Hahn aufdrehen musst, sondern teilweise kilometerweit laufen, um das herbeizutragen und dann Schluck für Schluck zu genießen, da verschwendest du kein Wasser. Wasser zu verschütten war ein absolutes No-Go, außer an diesem Tag. Man machte das symbolisch, um sich an die Zeit in der Wüste zurückzuerinnern. Als das Volk Israel durch die Wüste wanderte und auf die Versorgung von Gott angewiesen war, als Gott aus seinem Felsen hat Wasser hervorspringen lassen. Wasser genug zum Überleben, aber immer nur gerade ebenso. Tropf, 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 Tropf. Es hat gereicht, dass sie nicht sterben mussten, aber nicht für mehr. Der Wein steht sinnbildlich für das Blut, das vergossen wurde. Im Tempel wurde geopfert, da wurden Tiere geschlachtet und das Blut wurde vergossen, stellvertretend für die Sünde des Volkes. Und das Blut wurde vergossen und es reichte genau für ein Jahr. Für ein Jahr lang war das Volk versöhnt mit Gott. Tropf, 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 ein Jahr und dann war es rum. Und dann braucht es das neue Opfer. Das zweite, wofür Wasser steht, ist für den Heiligen Geist. Im ersten Teil der Bibel gab es den Heiligen Geist auch schon. Tropf, 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 Tropf. Einzelne Personen wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Immer wieder mal ein Einzelner. Gott war da mit seinem Geist. Tropf, Tropf. Ich glaube, ihr habt's Bild. Am siebten Tage dieses Festes, da befinden wir uns mitten in dieser Prozedur. Auf dem Höhepunkt des großen Festes trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und er rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen wurden, die Jesus vertrauen. Eine absolut bodenlose Frechheit. Jesus haut Dinge raus, die gehen überhaupt gar nicht. mitten in diesem Fest sagt Jesus dem Volk, hey Leute, hört mal gut zu. Das mit dem Tempel, nett. Das mit dem Wasser, lustig. Tropf, Tropf, Tropf. Aber wenn ihr wirkliches Leben wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Vergesst den Tempel, vergesst den Priester. Wenn ihr wirkliches Leben wollt, kommt zu mir. Und dann gibt es Leben nicht tröpfchenweise, sondern Martin Luther übersetzt diese Stelle, von ihm werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Also eher so. Ich glaube, Jesus benutzt Bilder, die wir in unseren Breitengraden ja eher ein bisschen schwieriger nachvollziehen können. Wie das wirklich ist, so richtig Durst zu haben, ist doch ganz schön selten. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt, habe ich mir überlegt, hey, was kann ich euch so ganz persönlich berichten zum Thema Durst? Und mir fiel das ganz schön schwierig. Weil das ist eigentlich nicht unser Alltag. Und heute Morgen während dem Predigen ist mir was eingefallen. Ich habe gedacht, das möchte ich euch einfach mal weitergeben zum Thema Durst. Ich war 11 oder 12 Jahre alt und ich musste operiert werden. Die Operation, die ist ein bisschen größer ausgefallen an der Hüfte und das Ganze ging so um die 8 Stunden irgendwie. Und wenn du so eine lange Narkose hast, dann hast du die ganze Zeit so ein Schlauchzeug da im Mund. Und das über Stunden hinweg, dann wachst du auf und dann entscheiden die Ärzte, hey, na, trinken, da warten wir ein bisschen mit. Brauchst du ja auch gar nicht. Nein, deine Zunge klebt am Gaumen, die musst du wegziehen, langsam rollen, damit du irgendwie noch mit dem Hals klarkommst. Und du hast wirklich das Gefühl, du vertrocknest. Und Ärzte helfen dir da nicht weiter. Aber wohl dem, der eine Mama hat. Meine Mama hat auf die Ärzte gepfiffen. Sie hat einen Waschlappen genommen, ist in das Bad des Krankenzimmers gegangen, hat sich an mein Bett gesetzt und hat mich am Waschlappen saugen lassen. Ich weiß, was das heißt, Durst zu haben. Aber wisst ihr, ich glaube, wir alle wissen das. Ich glaube, dass Jesus von etwas spricht, was über den Mangel von Flüssigkeit weit hinausgeht. Ich glaube, dass wir alle einen Durst in uns tragen. Den Durst nach Leben, nach Erfüllung, nach Frieden. Da gibt es eine ungestillte Sehnsucht in unserem Herzen drinnen, dass wir uns nach Leben sehnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du solche Momente? Du bist am Arbeitsplatz, abgekämpft, müde, gehst irgendwann mal so auf Toilette und da ist so ein Spiegel. Oder du sitzt in deinem Auto, du fährst abends nach Hause nach einem ganz anstrengenden Tag und du schaust in den Spiegel und du denkst, lag, sehe ich scheiße aus. Was mache ich eigentlich? Ich bin total ausgedörrt. Ich bin doch gar nicht ich. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, aber ich kenne die. Das sind Momente, in denen du das Gefühl hast, das eigentliche Leben zu verpassen. Erfülltes Leben. Oh, ja, voll, natürlich. Also wenn du meinen Kalender anschaust, den Terminkalender, dann ist das Leben voll. Und ich vermute, dass es ganz vielen von euch überhaupt nicht anders geht. Voll ist das Leben. Aber ist es erfüllt? Du bist durstig nach Erfüllung, durstig nach dem Gefühl, nicht mehr rennen zu müssen, nach dem Gefühl, aus dieser Hektik des Lebens auszubrechen und endlich anzukommen. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt, so dieser Slogan von uns, den unsere Welcomer alle tragen, ist Welcome Home. Dieses Gefühl anzukommen, zu Hause zu sein. Durst nach einem Zuhause. Woran erkennt man das, wenn man diesen Durst in sich trägt? Vielleicht an deiner Ungeduld? Vielleicht, dass du so unter Dampf stehst, dass du gegenüber deinem Partner, gegenüber Freunden, gegenüber Kollegen nicht die Geduld aufbringst, die sie eigentlich verdienen? Dass du an Kleinigkeiten hochgehst, dass du im Straßenverkehr zum Beispiel völlig ausrastest an dieser einen Sache, die der Typ neben dir falsch macht, die du eigentlich gerade eben selber auch gemacht hast. Das sind Symbole für Durst. Wenn du merkst, dass dein Verhalten etwas ganz anderes erzählt als dein Mund, dann hast du Durst im Leben. Vielleicht kennst du auch Situationen, die können richtig schrecklich sein. Es gibt manchmal Momente im Leben, da legt sich wie so ein Schatten auf dein Leben. Ich habe diese Woche etwas erlebt, das ich mit euch teilen möchte. Ich hatte auf einmal, am Dienstagabend ging das los, eine abartige Traurigkeit in mir. Eine Traurigkeit, die so tief war, dass ich sie gar nicht fassen konnte. Den ganzen Mittwoch über, den Donnerstag, ich war nur traurig. Traurig über alles Mögliche, was zurzeit so passiert in meinem Leben, was ich erfahre, was ich an Nachrichten bekomme, wo mir Dinge zugesagt werden. Und ich war nur traurig, und zwar so traurig, dass ich nicht mal weinen konnte. Ich war so durstig nach Leben, dass es nicht mal mehr für Tränen gereicht hat. Und vielleicht kennst du solche Momente, wo sich eine Traurigkeit auf dein Leben setzt und du das Gefühl hast, daran zu ersticken. Und wenn du irgendwas von diesen Dingen kennst, dann weißt du, was Jesus meint, wenn er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Ob du irgendwas von diesen Beispielen, die ich genannt habe, selber schon mal erlebt hast oder jetzt in diesem Moment erlebst. Aber ich glaube, dass Durst nicht nur eine Sache ist, den man in der Wüste kennt. Hashtag Jesus ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Predigten. Eigentlich, wenn wir ganz ernst sind, ist das gar keine Serie. Hashtag Jesus ist eine Kampagne. Wir wollen ernst machen mit dieser Aussage, die Jesus trifft, wenn er sagt, hey, wenn ihr zu mir kommt, dann habt ihr Leben in Fülle. Und wir wollen gemeinsam entdecken, was das bedeutet, ein Leben in Fülle zu erleben. Die Idee zu dieser Serie ist überhaupt nicht neu. Wie übrigens fast nichts hier im ICF. Wir klauen und überall das, was wir denken, was uns weiterbringt und was Jesusgemäß ist, das nehmen wir zusammen. Und diese Serie Hashtag Jesus, die ist 2000 Jahre alt. Seit 2000 Jahren sind die Christen in der Zeit vor Ostern unterwegs, um Gott zu suchen. Auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und es hat sich ganz, ganz viel in diese Zeit mit hineingemischt, was da eigentlich nicht hingehört. Aber diese Zeit wird genutzt von den Nachfolgern Jesu, um sich 40 Tage lang bewusst zu machen, hey, wir sehnen uns nach diesem Gott. Wir sehnen uns nach einem Leben in Fülle. Und dazu sind wir bereit, Schritte zu gehen. Ein Beispiel ist das Fasten. Wenn du im Moment gerade so in Facebook reinguckst, das ist ja inflationär, ja, was man alles fasten kann und wer das alles tut und in welcher Form. Und ganz grundsätzlich, das Fasten, wir werden drüber reden, eine Bombensache. Aber ich habe so das Gefühl, bei dem Fasten ist uns irgendwas so ein bisschen in den falschen Hals gekommen. Beim Fasten geht es nicht darum, einfach auf etwas zu verzichten. Es geht darum, Platz zu schaffen für diesen Gott, der uns begegnen möchte. Ich verzichte auf Dinge und schaffe dabei Platz für diesen Gott in meinem Leben. Wir möchten in dieser Serie uns miteinander Dinge anschauen, von denen Jesus behauptet, dass es ewiges Leben ist. Manchmal denken wir bei ewigem Leben ja, ewiges Leben, das ist so irgendwann im Jenseits, so nach dem Friedhof, wenn die Eulen bocken, dann fängt irgendwann das ewige Leben an. Ich glaube, wenn Jesus sagt, dass du ewiges Leben haben kannst, dann redet er von einer Qualität des Lebens. Er sagt, dein Leben kann in einer anderen Qualität stattfinden. Und genau das verspricht er am Laubhüttenfest. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer Durst nach Erfüllung hat, weil sein Alltag nur voll ist. Wer Durst nach Frieden hat, weil es in seinem Herzen immer unruhiger wird. Wer Durst hat nach Freiheit, weil er sich wie ein Gefangener fühlt, der soll kommen und trinken bei Jesus Christus. Und das Problem an uns Kirchen ist, wir reden oft Sachen, die man nicht versteht. Ja, warum barfuß vors Feuer? Wir möchten uns in den nächsten 5 Wochen etwas anschauen, das nennt man geistliche Übungen. Wir schauen Sonntag für Sonntag uns Bereiche an, Zugänge zu Gott. Es geht um Buße und Umkehr. Es geht um das Geheimnis der Stille, um Großzügigkeit, um Freundschaft und Dankbarkeit. Und wir schauen uns miteinander an, inwiefern sind das Dinge, die uns einen Zugang zu Gott ermöglichen. Jetzt weiß ich, dass es ein kleines Problem gibt. Ja, bei dem Wort geistliche Übungen, da bekommen manche Leute, vor allem Freikirchler, so eine Art innere Allergie. Geistliche Übung, das klingt komisch, das klingt nach Müssen, das klingt nach Enge, das klingt irgendwie schräg. Und du kannst das mal prüfen. Ja. Geh einfach mal in irgendeine x-beliebige Freikirche und sag mal, ich glaube, ich sollte mehr beten. Dann senken sich die Köpfe. Ja, ich auch. Sag mal, ich sollte mehr Bibel lesen. Ich auch. Und wir meinen, das wäre fromm. Aber geh mal in ein Fitnessstudio und sag mal, ich glaube, ich sollte mehr Sport machen. Ich auch. Wir Menschen neigen dazu, Dinge, die eigentlich gedacht sind, um uns etwas Gutes zu tun, in eine Enge zu führen. Wir haben so eine Neigung, dass wir immer irgendwie ein Gesetz daraus machen und dann wollen wir sofort ausbrechen. Geistliche Übungen sind ein Hilfsmittel. Ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang geistliche Übungen was grottenfalsch verstanden haben. Und wir fangen mit den kleinen Kindern schon an, sie in eine falsche Richtung zu erziehen. Denn wir arbeiten so oft mit schlechtem Gewissen. Hey, wenn du morgens deine Bibel nicht gelesen hast, dann gehst du durch den Tag, rutscht auf einer Bananenschale aus und prompt hast du einen Grund dafür. Du hast ja heute Morgen nicht in der Bibel gelesen. Ich hoffe, ihr merkt, dass das Ironie war. Falls nicht, sage ich es jetzt. Das war Ironie. Du fällst nicht auf einer Bananenschale hin, weil du die Bibel nicht gelesen hast. Aber es gibt manchmal ganz, ganz komische Begründungen, die aus einem schlechten Gewissen heraus funktionieren. Aber Jesus sagt bei diesem Laubhüttenfest nicht, wer sich als brauchbarer Christ erweisen will, der sollte seinen Wecker früh stellen, täglich 10 Kapitel in der Bibel lesen und eine lange Fürbitteliste abarbeiten. Jesus bringt kein neues Gebot. Er macht ein Angebot. Jesus kommt nicht mit einem steilen Anspruch, sondern er kommt mit einem ganz krassen Zuspruch. Jesus kommt nicht mit einer neuen Verpflichtung, aber mit einer ganz krassen Verheißung. Wir wollen in diese Serie starten und Jesus ernst nehmen. Jesus redet hier von einem Fluss. Und dieser Fluss, das ist auch ein Sinnbild der Bibel. Es gibt diesen Bible-Server, da könnt ihr mal Wörter eingeben in der Bibel und dann seht ihr, wie oft die vorkommen. Der Fluss, das Bild des Flusses, kommt über 150 Mal in der Bibel vor. Das beginnt im 1. Mose bei der Schöpfung. Da ist ein Fluss, der aus der Mitte des Garten Edens fließt. Und das endet in der Offenbarung, ganz am Schluss der Bibel, wo es wieder diesen Fluss geben wird. Der Fluss als ein Sinnbild von Leben, als ein Sinnbild von Kraft, als ein Sinnbild von Stärke, von etwas, was kreiert. Und ich finde das so wahnsinnig, wenn ihr euch mal anschaut, was Wasser vollbringen kann. Wenn ihr mal irgendwann Zeit habt, geht mal auf die Alp hoch, das kann man wirklich, auf der Alp oben das Lautertal. Im Lautertal könnt ihr euch anschauen, was Wasser vollbringen kann, wenn es mit seiner ganzen Kraft fließt und das über Jahre hinweg. Und Jesus redet von der Kraft dieses Flusses. Johannes weist ausdrücklich darauf hin, er sagt, hey, es geht da ja um den Heiligen Geist, den alle bekommen werden, die Jesus vertrauen. Diese Verheißung, die Jesus macht, die ist so grandios. Wisst ihr, das Verrückte ist, Jesus hat eine ganz, ganz enge Beziehung zu seinen Jüngern aufgebaut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass das gewesen sein muss, 3 Jahre mit diesem Mann unterwegs zu sein. Ich würde alles dafür geben, auch nur 1 Jahr mit ihm reisen zu dürfen. Und dann stellt sich Jesus hin und sagt, hey Jungs, hört mal gut zu, ich gehe. Tschüss. Und ich glaube, sie waren entsetzt. Wie jetzt, Jesus, du gehst. Und er sagt, wisst ihr, ich gehe, damit ein Besserer kommt. So redet Jesus vom Heiligen Geist. Er sagt, ich gehe zum Vater, aber der Heilige Geist, der kommt über euch. Und dieser Geist wird über allem ausgeschüttet. Über allen. Über Mann, über Frau, über Knecht, über Herr, über Sklave, über Diener, über Herrscher, über Könige, über allen. Und dieser Heilige Geist ist eine Quelle. Und da wird's crazy. Da wird's richtig crazy. Stell dir das mal vor. Jesus macht eine Zusage in dein Leben. In dein Leben. Und er sagt, hey, dieser ganze Schmerz, alles an Krankheit, alles an Leid, alles, was du erfahren hast, dich verletzt hat, was dich kaputt gemacht hat, das alles wird wieder gut. Wenn ich das wirklich glaube, dann gibt es eine Reaktion. Ich will das. Jesus, gib mir das. Ich will das haben. Unbedingt. Aber Jesus ist so crazy. Der geht einen Schritt weiter. Der sagt, weißt du was, das ist noch nicht mal genug. Ich gebe dir das, kein Thema. Aber das wird so krass sein, das wird sprudeln aus dir raus. Das wird reichen, dass auch die Menschen neben dir genug haben. Dass auch die gesund werden, dass auch die Erfüllung finden, dass auch die Spaß im Leben haben. Ich habe gesagt, in letzter Zeit trifft so viel in mein Leben. An Krankheit, an Leid, an Schmerz. Ich habe das so satt. Ich habe das so absolut satt und ich kann es nicht mehr ertragen. Nicht, dass ihr mir das sagt, das ist nicht der Punkt. Aber ich sehne mich so dermaßen danach, dass das aufhört. Und dann erlebe ich etwas ganz Spezielles. Dann kommen Leute auf mich zu, aus der Gemeinde. Und die sagen, weißt du, Mike, mit meiner Krankheit ist es nicht besser geworden. Weißt du, die Diagnose, die sie gestellt haben, ist eigentlich noch schlimmer als davor schon. Oder Leute kommen zu mir und sagen, hey, der Beziehung ist es nicht besser geworden. Wir stehen vor einem Totalzerbruch. Aber dass du da bist, dass du für mich betest, dass es diese Gemeinde gibt, dass es einen Ort gibt, wo Menschen mit mir reden, mit mir beten, mich begleiten in dieser Zeit drinnen. Es gibt mir so viel Kraft, es gibt mir so viel Mut. Ja, mein Leben ist irgendwie gerade scheiße, aber ich fühle mich erfüllt. Und das sind die Auswirkungen von dieser Quelle, die übersprudelt in das Leben der Menschen um mich rum. Wir möchten diese Serie mit einer Entscheidung beginnen. Mit der Entscheidung, dass wir Jesus ernst nehmen. Dass wir glauben wollen, dass das stimmt, was er sagt. Wenn wir uns ihm nähern, wenn wir von seinem Wasser trinken, wird in uns eine Quelle beginnen, die übersprudelt. Jesus, und ich danke dir, dass du etwas vorbereitet hast, was nicht nur mir dient. Ich danke dir, dass das Größte überhaupt in uns hineingelegt ist. Jesus, und wir wollen als Gemeinde zu dir kommen und wir wollen beten und wir wollen dich bitten, dass du uns den Weg zeigst, wie wir in diesen Fluss eintauchen können. Du hast nicht gesagt, dass wir in der Wüste ein paar Löcher graben sollen und hoffen, dass ein bisschen Wasser kommt. Wir müssen nicht draußen in der Welt irgendwo suchen, sondern du bist diese Quelle des Lebens, die in uns hineingelegt ist. Jesus, und deshalb geht es nur um dich. Einzig und allein, es geht einfach nur um dich. Und bei dir ist die Quelle des Lebens. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt miteinander ein neues Lied lernen werden. Das ICF Worship Team hat ein Lied geschrieben, extra für diese Serie. Hashtag Jesus, it's all about you. Es geht nur um dich, Jesus. It's all about you. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.